Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Zuerst war die Euphorie für Solarprojekte in den Bündner Bergen gross. Mittlerweile hat die Euphorie abgenommen. Das haben auch die Elektrizitätswerke der Stadt Zürich gemerkt. Beide ihre Projekte sind gescheitert. Und auch sonst ist aus dem Solarexpress mittlerweile eher ein Bummler geworden.
Man ist sich zwar bewusst, dass man erneuerbare Energie braucht, aber eben möglichst nicht im eigenen Sichtfeld.
Wie der EWZ-Direktor die aktuellen Ereignisse rund um den Solarexpress einschätzt. Und dann haben wir es heute auch noch vom Bahnbetrieb zwischen Pontresina und Tirano. Der ist aktuell eingeschränkt, das weil es über Ostern viel Niederschlag gegeben hat. Die RHB ist darum fleissig am Räumen, aber das dauert länger als gedacht.
Das ist halt etwa so, wenn man Ereignisse hat und dann aufräumt und anschaut, was wirklich passiert ist, kommt mehr vor.
Was das für die Rätische Bahn und die Pendlerinnen und Pendler von dieser Strecke bedeutet. Das zwei von den Themen heute. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Bei der Rätischen Bahn rollen die Züge aktuell nicht überall so, wie es sollten. Seit Ostern ist der Betrieb zwischen Pontresina und Tirano eingeschränkt. Grund sind die starken Niederschläge, die runtergekommen sind, wie die RHB-Sprecherin Yvonne Dünser sagt.
Zum einen war es ein Steinschlag oberhalb von Campascio. Der ist nicht auf Bahnlinie, aber wir fahren unten durch. Und darum haben wir den Hang untersuchen und Massnahmen ergreifen, um den Fels jetzt zu räumen von Gestein, der noch oben ist, wo könnte noch runterkommen. Das andere war ein Erdrutsch. Der ist über Stützmauern und auch über Gleis von uns.
Die Rätische Bahn ist jetzt dran, an die betroffenen Stellen zu räumen und das geht länger als ursprünglich gedacht.
Man weiss, es hat Einwirkungen auf die Stabilität einer Stützmauer. Gleise sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das muss man im Moment noch alles ganz genau anschauen, analysieren. Wir haben interne und externe Experten beizogen. Unsere Leute arbeiten mit externen Stellen zusammen, mit Geologen, mit Ingenieuren, die das ganz genau anschauen und auch rechnen und schauen, was es braucht.
Die Bernina-Linie bleibt darum bis voraussichtlich am 12. April gesperrt. Zwischen Pontresina und Tirano gibt es Bahnersatzbusse, die sind aber in erster Linie für die Einheimischen.
Dass die zur Arbeit und Schule kommen und wieder zurück. Kapazitäten sind begrenzt, das ist so. Ein Zug hat viel mehr Plätze als ein Bus. Wir tun alles zum Bus kriegen. Das ist nicht ganz einfach. Also da kommen zum Teil Busse von Andeer oder von Splügen her, die eingesetzt werden, dass man das aufrechterhalten können.
Entsprechend habe die Rätische Bahn den touristischen Verkehr auf ein Minimum reduziert, sagt Yvonne Dünser.
Also den Bernina-Express haben wir gestrichen. Es ist natürlich schade, wenn jemand anreist auf Graubünden und sich so freut auf eine Bernina-Express-Fahrt. Aber wir konnten nicht anders machen, weil sonst können wir nicht sicherstellen, dass wir alle Leute transportieren können.
Für die Feriengäste, die trotzdem ins Oberengadin reisen, bietet die RHB eine kleine touristische Alternative. Ein Zug von St. Moritz über die Alp Grüm auf Gavaglia und wieder zurück. Es ist noch nicht lange her, ist die Euphorie für das Solarprojekt im Kanton Graubünden gross gewesen. Jetzt aber will das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, EWZ, in Graubünden vorderhand keine hochalpine Solaranlagen bauen. Das vor dem Hintergrund, dass gerade zwei EWZ-Projekte in den Gemeinden Sursees und Riewald gescheitert sind. Martin De Platzes hat zu dem Thema ein Interview mit dem Direktor des EWZ, Benedikt Löpfe, geführt. Auf die erste Frage, ob aus dem Solarexpress ein Bummler geworden ist, sagt der EWZ-Direktor.
Im Moment ist es ja ein Bummler und ein Regionalzug. Und es geht ja nicht um eine EWZ. Es geht darum, dass wir Winterstrom brauchen in der Schweiz. Und Winterstrom ist natürlich PV Alpine eine sehr gute Möglichkeit, den Winterstrom zu produzieren.
Wie gross ist der Anteil von dieser sogenannten, ich sag's mal so, unheiligen Allianz Tourismus und Naturschutz, wo zusammen den Widerstand gegen derartige Anlagen organisieren tun?
Ich habe von der Euphorie geredet, oder? Wolken, die hat man eigentlich auch im Sursees gespürt, eigentlich noch bis spät in den Herbst vom letzten Jahr. Und dann auf einmal ist das gekippt und dort ist tatsächlich dann eine Allianz gewesen. Es ist immer eine Güterabwägung und das muss gemeint machen, oder? Das tue ich auch nicht beurteilen, ob jetzt das richtig ist oder nicht. Aber im Fall Sursees ist das die Allianz gewesen, Tourismus und Umweltverbände. In Splügen ist es wieder etwas anderes gewesen. Dort ist es ein privater Investor, der dort im Tourismus möchte investieren und dort ist die Gemeinde jetzt ein bisschen zurückhaltend und hat sich jetzt entschieden, das Projekt auch nicht mehr so zu unterstützen. Und dann haben wir gesagt, dann macht es auch keinen Sinn, wenn wir das weiterziehen.
Das EWZ sucht nach Alternativen für erneuerbare Energie. Da ist entscheidend, much entscheidend, ein guter Mix.
Das ist sehr wichtig, oder? Also Versorgungssicherheit, wenn man die nur auf eine Technologie abstützt, dann hat man eigentlich de facto keine Versorgungssicherheit. Darum ist der Mix Wasser, Wind, Sonne ist eigentlich optimal, oder? Sie ergänzen sich sehr gut. Also wenn die Sonne stark scheint, dann hat es vielleicht weniger Wind, dann braucht man auch weniger Wasserkraft und hankerum in den Wintermonaten, wo es eher weniger Sonne hat, dafür mehr Wind, wird Windenergie unterstützen und das Wasser mit den Speichermöglichkeiten kann schön ausgleichen, oder? Darum ist der Mix sehr wichtig, Wasser, Wind und Sonne.
In nicht wenigen Regionen will die Bevölkerung keine hochalpine Solaranlagen. Wenn jetzt nur wenig Projekte, also Solar und Wind, können umgesetzt werden, dann bleiben wir weiterhin abhängig vom Ausland. Kann man da auch vom sogenannten St. Florians-Prinzip reden? Erneuerbare Energien, beispielsweise Solaranlagen, ja, aber bitte nicht vor meiner Haustür.
Ja, das ist sicher ein bisschen ein Problem, das wir in der Gesellschaft haben. Und nicht nur Solaranlagen. Also Wind ist, glaube ich, noch ein bisschen extremer in dieser Situation. Oder man ist sich zwar bewusst, dass man erneuerbare Energien braucht, aber eben möglichst nicht im eigenen Sichtfeld. Und eine wichtige Komponente von der Energiestrategie ist ja, die Abhängigkeit vom Ausland zu reduzieren. Die haben wir ja nicht nur im Strom, also im Energiebereich an und für sich, sei Gas und Öl, oder? Da tun wir mehr als 80 oder um die 80% importieren. Und mit der Energiestrategie könnte man eigentlich den Importanteil von diesen Energien auf 30% senken. Und ich fände das persönlich ein sehr erstrebenswertes Ziel. Und ich hoffe, dass ein Ruck durch die Gesellschaft durchgeht, dass wir auf diesen Weg gehen.
Die Elektrizität Das Netzwerk der Stadt Zürich ist sehr eng verbunden mit dem Kanton Graubünden schon seit Jahrzehnten. Das wird so bleiben.
Wir tun alles dafür, dass es so bleibt. Oder? Ich glaube, es sind sehr, sehr viele Synergien, die man miteinander nutzen könnte. Einerseits die natürlichen Ressourcen im Kanton Graubünden. Wir haben ja auch Versorgungsgebiete im Kanton Graubünden. Wir haben Mitarbeitende im Kanton Graubünden. Wir zahlen ungefähr 31 Millionen Schweizer Franken in Wasserzinsen und Steuern im Kanton Graubünden. Eben auf der einen Seite die Ressourcen, die wir da haben. Auf der anderen Seite die Stadt, die einen schönen Absatz hat. Und da kann man Produktion und Absatz ins Gleichgewicht bringen und das kann man auch im Sinne von beiden, vom Kanton Graubünden und der Stadt Zürich nutzen.
Nebst den Solaranlagen, den Projekten, die jetzt gescheitert sind, ist natürlich die Wasserkraft ein ganz grosses Thema von Ihrem Unternehmen und auch vom Kanton Graubünden. Da ist jetzt das Thema Heimfall, das heisst, die Konzessionen laufen aus. Einige Gemeinden haben schon entschieden. Wie ist da das Verhältnis jetzt von der Stadt Zürich zum Kanton Graubünden, was die Konzessionen von der Wasserkraft anbelangt?
Wir warten jetzt da aufs Gespräch mit dem Kanton, wenn wir da weiter vorgehen wollen. Es hat zwei Abstimmungen gegeben, Bergell und ich muss es so sehen. Eine ist sehr zu unseren Gunsten rausgekommen, die andere nicht so. Wobei im Sozees darf man auch sagen, sie haben noch alle Optionen offen. Also auch EWZ ist noch eine Option, wo sie prüfen werden. Wir sind einfach nicht exklusiv im Sozees, aber wir sind auch dort noch eine Option. Und wir sind bereit für Gespräche, wir sind bereit dazu, Lösungen zu finden, die im Sinne aller weiterhin eine gute Partnerschaft ermöglichen.
Herr Löpfe, was die Verhandlungen anbelangt, ein frühzeitiger Einbezug von der Bevölkerung ist wichtig für die dort Ansässigen. Braucht es einen Mehrwert? Die wollen nicht über den Tisch gezogen werden. Die Gemeinden probieren aber natürlich so viel wie möglich rauszuholen. Gleichzeitig, und das ist jetzt die Frage, Herr Löpfe, tut Ihr Unternehmen denn probieren, so wenig wie möglich zu zahlen?
glaube, wichtig ist eine Partnerschaft. Oder? Früher hat man einmal eine Heimfallverzichtsentschädigung gezahlt und nachher hat man es betrieben. Ich glaube, das Modell ist ein Modell von der Vergangenheit, weil Marktpreise kann man nicht mehr so voraussagen, wie man das früher, eben, wo man die Wasserkraftwerke gebaut hat. Das heisst, es gibt sowieso Modelle, wo die Gemeinde mehr involviert wird sein und auch mehr am Gewinn wird beteiligt werden. Da ist für mich jetzt der reine Besitz vom Kraftwerk eigentlich gar nicht einmal so ausschlaggebend. Oder? Da gibt es Modelle, wo die Kraftwerke auch in unserem Besitz der Gemeinde genau das können geben, was die Wasserstrategie fordert vom Kanton. Da sind wir offen für Gespräche, da gibt es verschiedene Modelle. Ich glaube, das Bild, dass wir als Energieversorger eine Gemeinde möchten, über den Tisch ziehen, das ist nicht real. Oder? Sonst hätten wir auch nicht die Zustimmung im Bergell gehabt. Ich glaube, da haben wir schon auch einiges richtig gemacht in der Vergangenheit und möchten auch in Zukunft einiges richtig machen in dieser Partnerschaft.
Das ist der Direktor vom Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, der Benedikt Lüpfi. Das Unternehmen beschäftigt in Graubünden 114 Mitarbeitende. Pro Jahr produziert das EWZ aus Bühner Wasserkraft etwa 1100 Gigawattstunden Strom. Mit dem können rund 400'000 Vier-Personen-Haushalte versorgt werden. Seit 27 Jahren ist es her, wo zuletzt Öl durch die Oleodotto del Reno geflossen ist. Seitdem ist die Pipeline, die von Italien über die Schweiz und Österreich auf Deutschland geht, außer Betrieb. Letztes Jahr ist bekannt worden, dass die Oleodotto del Reno SA, respektive der italienische Mutterkonzern Eni, die Leitung zwischen Splüge und Thusis ganz stilllegen will. Sie hat die Rechnung aber ohne St. Galler und Bühner Regierung gemacht. Manuela Mäuli.
Die Pipeline durchquert Graubünden und St. Gallen zwischen dem Splügenpass und St. Margrethe. Öl soll aber keins mehr tief unter dem Boden durchfliessen, dafür andere Stoffe. So die Pläne der zwei Kantonsregierungen. Sie setzen sich darum dafür ein, dass die Pipeline bestehen bleibt, wie die Bündner Regierungsrätin Germelia Meissen sagt.
Weil man einfach sieht, dass so eine Leitung für die Zukunft, für ganz unterschiedliche Zwecke, wahrscheinlich könnte einen guten Dienst tun. Sei das für Wasserstoff, sei das für Stromleitungen, Telekommunikation, was auch immer.
Ein konkretes Projekt gäbe es noch keins. Neu sind solche Umnutzungen aber nicht da. Beispielsweise plant jetzt gerade Swissflux ihre Erdgaspipeline neu für Wasserstoff zu brauchen und sie ans Netz der EU anzuschliessen. Weil Wasserstoff, der wird immer wichtiger. Auch hier im Kanton Graubünden, sagt Carmelia Meissen.
Der Wasserstoff ist ein Thema, das im Moment im Rahmen von der ganzen Energiewende zunehmende Bedeutung kriegt, wo man auch am Abklären ist, welche Rolle, Funktion Wasserstoff in Zukunft wird im Energiesystem übernehmen. Und man weiss, da wird sicher auch Transportleitungen brauchen. Darum ist das eine Option.
Ob jetzt Wasserstoff, Strom oder Telefonleitungen, die Bündner Regierungsrätin ist zuversichtlich, dass ihr Anliegen, die Pipeline weiterzubrauchen, beim Bund ankommt.
Es könnte auch in die ganz andere Richtung gehen, weil gegen eine mögliche Stilllegung von Leitung hat es noch im Herbst einen Haufen Einsprachen gegeben. Das von den betroffenen Gemeinden im Kanton und von Umweltorganisationen. Sie gehen davon aus, dass die Ölleitung mit einem giftigen PCB verseucht ist und wollen, dass die Pipeline entfernt wird. In der Surselva gibt es ein neues Wohnheim für Leute mit einer Behinderung. Das neue Wohnheim mit integrierter Tagesstätte entsteht zmitzt in Sedrun. Laurin Michael war heute beim Spatenstich mit dabei gewesen.
Bis jetzt gibt es in Surselva die Casa de Puats Trun und die Casa Soldanella in Nueras. Die letzte ist aber in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Darum entsteht jetzt in Sedrun ein neues Wohnheim. Ihren Job verlieren die Mitarbeitenden von Casa Soldanella aber nicht. Sie werden vollständig übernommen, sagt der Manfred Manzer. Er ist Projektleiter vom Wohnheim Sedrun und Vorstandsmitglied von Casa de Buz.
Auf der anderen Seite wird man auch den grössten Teil der Beeinträchtigten übernehmen. Dort ist einfach geplant, die ein bisschen schwer behindert sind, sage ich jetzt einmal, und nicht mehr so mobil sind, langsam pflegebedürftig werden, die wird man eher auf die Runde zügeln, weil man dort besser eingerichtet ist. Und die mobiler sind, die kommen nachher hier rauf auf Sedrun.
Das Ziel des neuen Wohnheims ist, dass sich die Leute wohlfühlen, wie der Manfred Manzer sagt. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen die aber auch, wenn möglich, arbeiten. Das in verschiedenen Unternehmungen, beispielsweise im Gastrobereich oder zum Putzen. Dazu gibt es für die Leute auch wieder eine Tagesstätte, wo sie sich beschäftigen können. Im Vergleich zur Casa Soldanella ist neu die Tagesstätte nicht mehr im Schulhaus Sedrun, sondern integriert im vierstöckigen Neubau. Machen tun die Leute aber immer noch das Gleiche.
Dann sind sie durch einen Tag durch in die Tagesstätte gegangen und haben dort gewisse Arbeiten verrichtet, zum Beispiel Karten produziert, gewisse Sachen basteln, sage ich jetzt einmal, und so weiter.
Für die Verantwortlichen von Casa de Puz ist es wichtig, dass das Wohnheim Zedrun gebaut wird. Das, damit die zwei Standorte über die Region verteilt sind. Und auch der Kanton Graubünden freut sich über den neuen Standort mitten in Zedrun, wie der zuständige Regierungsrat, der Markus Gaduff, sagt.
Das entspricht der Strategie vom Kanton, dass Menschen mit Beeinträchtigung inklusiv leben sollen, das selbstbestimmt und inklusiv, das heisst, mitten in der Gemeinschaft von dem Dorf Zedrun. Und das wird genau mit dem realisiert. Zentraler kann man fast nicht sein, dass die Menschen, die dann hier ein neues Zuhause finden, wie Teil von dieser Gesellschaft sind, was sie auch sind.
Darum unterstützt der Kantonsprojekt vom neuen Wohnheim auch finanziell mit 5,1 Millionen Franken. Insgesamt kostet das Projekt 7,3 Millionen.
Wie das neue Wohnheim heisst, ist noch nicht bekannt. Für das bleibt auch noch ein bisschen Zeit. Spätestens im nächsten Sommer sollen die ersten Leute einziehen können.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Im Kanton Glarus ist gestern gefeiert worden. An der Nevelserfahrt ist an die Opfer der Schlacht bei Nevels gedacht worden. Jemand, der gestern zum ersten Mal in seiner Funktion als Dirigent der Harmoniemusik Glarus an der Fahrt mitgelaufen ist, ist der Fritz Damrow. Der Ruud Schmenzi hat unterwegs von ihm wissen, was denn sein erster Eindruck von der Fahrt ist.
Ja, ist beeindruckend. Letztes Jahr habe ich mitgelaufen, nur um zu schauen, wie alles läuft, ja, damit ich auch jetzt dieses Jahr Bescheid weiß. Aber zum Glück ist das Wetter gut, es ist trocken, es sind viele Leute und es ist sehr beeindruckend und ein schönes Ereignis ist das.
Gibt es noch so ein Highlight, das bis jetzt herausstreichen könntest, was für dich geht?
Ich fand vorhin beim Denkmal fand ich schon sehr beeindruckend, ja, und dann auch dieses Lied zu spielen für den Soldaten. Ja, nachher im Schneisingen wird es auch nochmal wirklich sehr schön, wenn wir da spielen und die Leute der Regierung hinzukommen. Ja, also es hat schon eine, finde ich, sehr würdig ist das alles. Ja.
Ja, du hast es gerade gesagt, du bist letztes Jahr schon mitgelaufen, um zu wissen, wie das so abgeht. Du bist jetzt dieses Jahr mit der Musik dabei. Schon noch mal ein bisschen etwas anderes, nehme ich an.
Ja, schon. Ich habe natürlich eine Verantwortung, ja, dass es auch mit den Tamburen, mit dem Spielwechsel alles gut läuft. Ich muss die Stücke dirigieren. Ist natürlich noch etwas anderes dieses Mal, noch etwas spannender.
Das Ganze ist so über 600 Jahre alt, also beziehungsweise vor 600 Jahren ist das passiert. Seitdem gedenkt man denen. Gibt es etwas Vergleichbares in deinem Heimatland?
Ja, schon. Es gibt auch. Aber in dieser Form, wie es hier ist, kann ich mich bei uns in Holland nicht erinnern, dass es so ist. Und dass auch die Leute so mitmachen und das mitgedenken und mitfeiern. Ja, also ich finde das unglaublich, wie das hier ist. Das ist sehr schön.
Jetzt kann man sagen, du bist kein Glarner. Wenn du müsstest sagen, warum müssen wir als Nicht-Glarner das Ganze mal mitgemacht haben?
Ja, ich denke, diese Würde und auch die Erinnerungen an der Geschichte. Ja, Geschichte ist ja auch ein Teil unseres Menschseins. Und ohne Geschichte haben wir keine Identität. Und es ist sinnvoll und gut, dass solche Ereignisse immer in Erinnerung bleiben. Ja, ich denke, das gibt uns irgendwie eine Identität und einen Charakter und einen Sinn des Daseins hier in dieser Region für die Leute.
Der Dirigent von der Harmoniemusik Glarus, der Fritz Damrow, im Gespräch mit dem Ruud Schmenzi während der Nevelserfahrt. Der nächste grosse Auftritt hat die Harmoniemusik Glarus den Anfang Mai an der Landsgemeinde. Vor nicht einmal einer Woche hat der EHC Chur den Meistertitel in der Mai Hockey League gewonnen. Aber die Vorbereitungen auf die neue Saison, wo Chur eine Liga höher in der Swiss League spielt, laufen schon. Wie zwei Spieler vom Hauptstadtclub auf das Abenteuer schauen, haben es am Ruud Schmenzi erzählt.
Dass der EHC Chur in die zweithöchste Schweizer Eishockey-Liga aufsteigt, ist schon vor dem Gewinn vom Meistertitel klar gewesen. Der ist einfach noch das Tüpfli auf dem I und hat die Saison perfekt abgerundet. Er sei stolz, einen Teil zu diesen beiden Erfolgen dazu beitragen zu haben, freut sich der Churstürmer Mischa Bleicker.
Das bedeutet mir jetzt als gebürtiger Churer natürlich extrem viel, dass ich das ein Teil davon sein und etwas dazu beitragen.
16 Jahre war der EHC Chur in der Mai Hockey League. Jetzt geht es von den Amateuren wieder zurück zu den Profis. Darum werden es sicher ein paar Veränderungen geben.
Ich denke, wir haben ja eh schon viel trainiert für eine Mannschaft, die ja im Amateurbereich war. Also wir haben ja eh schon ein fixes Sommertraining gehabt. Wir haben auch während der Saison Krafttrainings gemacht. Ich denke, im Sommer wird sich nicht wahnsinnig viel ändern. Ich denke, im Winter werden sich gewisse Sachen ändern. Das Training wird vom Abend auf den Morgen verschoben.
Aber das kann er noch aus seiner Vergangenheit, beispielsweise beim EHC Winterthur, wo das auch schon so gewesen sei. Auch wenn die Swiss League in den letzten Wochen immer wieder negative Schlagzeilen gemacht hat, sollten sie sich nicht zu viel Gedanken darüber machen, meint der Chur-Goalie Nils Riesen.
Ich habe das Gefühl, dass der Verein alles macht, dass wir nächstes Jahr dort nochmal einen Schritt weiter machen und professioneller werden. Wir sind schon sehr professionell und ich glaube, wir werden dort nächstes Jahr sicher eine gute Mannschaft stellen.
Negative Schlagzeilen von der Swiss League gibt es beispielsweise darum, weil Mannschaften unter anderem aus finanziellen Gründen freiwillig absteigen. Weniger Mannschaften können aber gerade für Chur auch positiv sein.
Das Jahr sind wir die Gejagten gewesen. Nächstes Jahr werden wir vielleicht ein bisschen mehr zu den Jägern. Aber ich glaube, ja, die Liga wird vielleicht nicht allzu gross sein. Es wird vielleicht ein bisschen ein Vorteil sein für uns, dass wir dann halt nur ein, zwei Teams hinter uns lassen, um in die Playoffs zu kommen. Und ich glaube, ja, auf das freue ich mich.
Auch wenn für Nils Riesen noch nicht klar ist, ob er dann mit dem EHC Chur das Abenteuer Swiss League darf starten. Aktuell hat er noch keinen Vertrag für nächste Saison. Anders sieht das beim Stürmer Mischa Bleicker aus. Er hat einen Vertrag.
Ich freue mich auf die Challenge und ich habe auch keine Angst, irgendwie, dass wir jetzt das gross ins Sand setzen. Weil eben das Einzige, was ich steuern kann, ist meine Leistung oder unsere Leistung als Team. Jeden Tag ins Training kommen und hart trainieren. Und ich glaube, das ist liga-unabhängig. Wenn man das in jeder Liga macht, dann wird es früher oder später zum Erfolg führen.
Darum hat er auch definitiv keinen Bammel vor dem noch ein bisschen ungewissen, der auf ihn zukommt.
Übrigens, der Pokal von der Meisterschaft hat die Meisterschaftsfeier nicht überstanden. Bei einer Jubelpose ist er an der Bodenkette kaputt gegangen und mit Klebeband wieder gepflegt worden. Das wäre es auch schon gewesen für heute von uns. Wir sind am Montag wieder zurück für euch mit neuen Geschichten aus der Region. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.